Wie wichtig und wie wertvoll ist für dich, dass das Evangelium klar verkündigt wird? Anders gefragt, was bist du bereit zu tun, damit du Woche für Woche das Evangelium hören kannst und damit es auch noch viele andere hören können? Und mich ermutigt sehr, dass ich hier in der Gemeinde erlebe, dass viele Menschen bereit sind, sehr viel zu tun, um das Evangelium zu hören. Manche von euch sind heute eine Stunde oder länger unterwegs gewesen, um hier zu sein, weil ihr das Evangelium hören wollt. Ich finde es sehr traurig, dass viele von euch solche weiten Strecken fahren müssen, weil ihr näher dran keine Gemeinde findet, wo das Evangelium verkündigt wird. Aber mich ermutigt es, dass ihr sagt, davon lassen wir uns nicht abhalten. Wir nehmen diesen Weg auf uns, weil wir das Evangelium hören wollen. Mich ermutigt, dass heute schon der Gottesdienstraum so voll ist. Das heißt, ihr habt euch auf den Weg gemacht, obwohl das heute, am letzten Tag des Oktoberfestes, nicht unbedingt einfach ist. Die, die mit dem Auto gekommen sind, die wissen, wovon ich rede. Aber ihr wolltet hier sein, weil es euch wichtig ist, Gott anzubeten und das Evangelium gepredigt zu hören. Mich ermutigt, dass manche unter uns schon extra früh gekommen sind, um als Türdienste hier alles vorzubereiten, den Raum in Ordnung zu bringen, dann an der Tür zu stehen, euch freundlich zu begrüßen, Gottesdienstblätter auszuteilen. Mich ermutigt zu sehen, wie unsere Techniker und Musiker heute schon lange vor dem Beginn des 9 Uhr Gottesdienstes hier waren, um zu proben, um alles vorzubereiten und dann um 9 und um 11 und um 13 Uhr der Gemeinde zu dienen. Ich bin dankbar für viele, die im Vorfeld mitgeholfen haben, dass hier das Evangelium verkündigt werden kann. Ich bin dankbar für viele, die im Hintergrund sich einsetzen, damit das Evangelium gehört werden kann. Ich bin dankbar für viele Mitarbeiter im Kindergottesdienst, die es den Eltern ermöglichen, ihre ungeteilte Aufmerksamkeit jetzt der Predigt zu geben und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass auch die Kinder in altersgemäßer Weise das Evangelium hören können. Ich bin dankbar für eine große Bereitschaft, sich einzusetzen, damit das Evangelium Raum bekommt. Und ich bin dankbar für viele, die großzügig geben, damit das alles auch geschehen kann. Ja, tatsächlich haben viele Geschwister über die letzten Jahrzehnte hin großzügig aufopferungsvoll gegeben. Nur deshalb können wir hier Gottesdienst feiern, weil die Geschwister, die diese Gemeinde erbaut haben, 1977 so großzügig gegeben haben, dass dieses Haus gekauft werden und dann zweimal renoviert und erweitert werden konnte. Ich bin dankbar, dass viele Geschwister die Gemeinde finanziell so großzügig unterstützen, dass wir Pastoren uns ganz dem Dienst am Evangelium widmen können. Und nur weil wir über den finanziellen Bedarf der Gemeinde hier hinausgeben, war es möglich, dass wir 8 Tochtergemeinden gründen konnten und noch einige weitere Gemeindegründungen unterstützen konnten, dass wir viele Missionare und Prediger aussenden konnten und heute ein Programm in der Gemeinde haben, in dem wir junge Männer zurüsten für den Pastorendienst und sie dann aussenden. Ich bin dankbar, dass wir in dieser Gemeinde ein großes Anliegen dafür haben, dass das Evangelium hier und anderswo gepredigt wird. Genau dieses Anliegen hatte einst auch der Apostel Paulus. Das veranlasste ihn dazu, den Komfort seines Lebens in Jerusalem aufzugeben und sich auf den Weg zu machen, hin zu Orten, wo das Evangelium noch nicht verkündigt worden war. Dahin zu gehen, wo er wusste, dass er Widerstand erleiden würde und sich trotz Widerstand, trotz vieler Bedrängnisse nicht davon abhalten zu lassen, diesem Evangelium weiter Raum zu geben. Und so war Paulus einst auch nach Korinth gekommen, in diese heidnische Stadt und hatte dort das Evangelium gepredigt. Und Gott hatte seine Treue im Dienst zum Evangelium gebraucht, sodass viele Menschen zum Glauben kamen, eine Gemeinde entstand. Doch einige Jahre später schienen manche Geschwister dort in Korinth den Apostel Paulus und die treue Evangeliumsverkündigung nicht mehr allzu wert zu schätzen. Genau das spricht Paulus direkt an in unserem heutigen Predigttext. Wir setzen unsere Serie fort durch den ersten Korintherbrief. Wir kommen heute zu Kapitel 9, zu den ersten 14 Versen. Und meine Hoffnung ist, dass wir in diesem Text erkennen, dass es gut und richtig ist, alles dafür zu geben, dass das Evangelium weiter verkündigt wird. Deswegen habe ich die Predigt überschrieben mit dem Titel "Gib alles für das Evangelium". Ich lese uns unseren Predigttext 1. Korinther 9, die Verse 1 bis 14. Hier schreibt der Apostel Paulus: Bin ich nicht frei? Bin ich nicht ein Apostel? Habe ich nicht unseren Herrn Jesus gesehen? Seid nicht ihr mein Werk in dem Herrn? Bin ich für andere kein Apostel, so bin ich es doch für euch. Denn das Siegel meines Apostelamtes seid ihr in dem Herrn. Denen, die mich verurteilen, antworte ich so: Haben wir nicht das Recht zu essen und zu trinken? Haben wir nicht auch das Recht, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Oder haben allein ich und Barnabas nicht das Recht, nicht zu arbeiten? Wer zieht denn in den Krieg und zahlt sich selbst den Sold? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von seiner Frucht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Rede ich das nach menschlichem Gutdünken? Sagt das nicht auch das Gesetz? Denn im Gesetz des Mose steht geschrieben: Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Sorgt sich Gott etwa um die Ochsen? Oder redet er nicht überall um unsretwillen? Ja, um unsretwillen ist es geschrieben. Wer pflügt, soll auf Hoffnung pflügen. Und wer drischt, soll in der Hoffnung dreschen, dass er seinen Teil empfangen wird. Wenn wir euch zugute Geistliches säen, ist es dann zu viel, wenn wir Leibliches von euch ernten? Wenn andere dieses Recht an euch haben, warum nicht vielmehr wir? Aber wir haben von diesem Recht nicht Gebrauch gemacht, sondern wir ertragen alles, damit wir nicht dem Evangelium von Christus ein Hindernis bereiten. Wisst ihr nicht, dass die vom Tempel, die im Tempel dienen, vom Tempel leben und die am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil bekommen? So hat auch der Herr befohlen, dass die das Evangelium verkündigen, sich vom Evangelium nähren sollen. Soweit unser Predigttext. Das ist so einer dieser Texte, wenn ich am Montag anfange, mich mit dem Predigttext zu beschäftigen, dann kommt es manchmal vor, dass ich denke, ach, den Text hätte ich doch wem anders zum Predigen geben können. In diesem Fall habe ich konkret an unsere ehrenamtlichen Ältesten gedacht. Wäre das nicht viel passender, wenn einer von denen das predigen würde und nicht einer von uns, die hier so klingen würden, als wenn wir uns gerade selber dienen wollen. Nun, ich hoffe, wir verstehen, dieser Text ist einfach dran, weil wir in der Predigtserie an diesen Text kommen. Und ich glaube, es ist gut und richtig für uns, diesen Text zu hören. Ich möchte diesen Text mit unseren drei Abschnitten betrachten. Wir wollen in den ersten drei Versen darauf sehen, wie Paulus den Korinthern erklärt, dass er eine Wertschätzung, eine Anerkennung verdient hat als ein Evangeliumsverkündiger. Oder allgemeiner, dass Evangeliumsverkündiger Anerkennung verdienen. In Versen 4 bis 11 lesen wir dann den klaren biblischen Auftrag, dass Evangeliumsverkündiger wie Paulus und ganz allgemein die Evangeliumsverkündigung unterstützt werden soll. Und schließlich wollen wir anhand der Verse 12 bis 14 darüber nachdenken, dass wir der Evangeliumsverkündigung aber niemals im Wege stehen sollten. Das sind die drei Aspekte, über die wir nachdenken wollen. Die ersten drei Verse sind wirklich ein klarer Aufruf von Paulus an die Korinther, dass sie ihn als Apostel wertschätzen sollen. Das Problem war offensichtlich, dass in Korinth nun inzwischen einige Menschen Paulus nicht mehr sonderlich wertschätzten, dass sie schlecht über ihn redeten, dass sie in Frage stellten, ob er überhaupt wirklich ein Apostel war. Dabei hätten die Korinther es doch wissen sollen. Paulus war doch nur deshalb zu ihnen gekommen. Er hatte sich doch nur aufgemacht, eigentlich als Rabbi aus Jerusalem, weil er von dieser Botschaft so ergriffen war. Ja, weil der Herr ihm selbst erschienen war und ihn bekehrt und beauftragt hatte, das Evangelium bis an die Ende der Erde zu verkünden. Deswegen war er zu den Heiden gegangen. Und die Korinther hatten das erlebt. Ja, mehr noch, Gott hatte es gebraucht im Leben der Korinther. Ihnen war das Evangelium so zu Herzen gegangen, dass sie zum Glauben gekommen waren. Sie hatten Bekehrung erlebt. Wenn es einen Beleg dafür gab, dass Paulus tatsächlich ein Apostel des Herrn war, dann ist es doch ihre eigene Bekehrung, ihre eigene Lebensgeschichte. Nicht das, was Paulus deutlich macht. Was auch immer andere Menschen über ihn und seinen Dienst gesagt haben mögen. Die Korinther hätten es besser wissen müssen. Sie hätten ihn als Apostel anerkennen und wertschätzen sollen. Nun liegt es mir fern, mich oder andere Pastoren oder Prediger oder Missionare mit dem Apostel Paulus zu vergleichen. Mir ist auch klar, dass wenn ich jetzt diesen Text anwende auf Menschen, die heute das Evangelium verkündigen, dass es ein bisschen so klingen könnte, als wenn ich darum werbe, dass ihr mir doch bitte ein bisschen mehr Wertschätzung zukommen lasst. Aber keine Sorge, meine Persönlichkeitsstruktur ist nicht so, dass ich da besonders bedacht drauf wäre. Noch dazu bekomme ich extrem viel Wertschätzung. Wir Pastoren und Älteste sind sehr, sehr dankbar für eine sehr wertschätzende Gemeinde. Mir geht es also nicht darum, dass wir jetzt hier etwas groß verändern sollen. Mir geht es einfach darum, dass wir das biblische Prinzip klar und deutlich verstehen. Und ich glaube, das ist gut und wichtig. Denn damals wie heute gibt es Menschen, und ich würde behaupten, gar nicht so wenige Menschen, die sehr schnell dabei sind, diejenigen, vor allem diejenigen zu kritisieren, die bestimmte Ämter innehaben, die bestimmte Positionen innehaben. Das kennen wir. Wir müssen nur warten, bis die deutsche Fußballnationalmannschaft wieder spielt. Und dann wissen wir, es gibt 80 Millionen Bundestrainer, die es alle besser wissen, als der eine, der den Job gerade hat. Oder der Bundeskanzler. Wir sind so schnell dabei zu schimpfen, was für ein Mist der macht. Wir wissen es natürlich besser. Dabei haben wir gar keine Ahnung. Wir haben gar keine Ahnung, wie komplex das politische Geschäft ist, wie schwer es ist, mit all den unterschiedlichen Dingen, die dort eine Rolle spielen, den Überblick zu bewahren. Aber wir kritisieren. Wir kritisieren gerne ja auch unsere eigenen Chefs. Natürlich wissen wir es besser. Das ist so eine Herzenshaltung, die sehr typisch ist, die viele Menschen haben. Und dann ist es ganz natürlich, dass sich das natürlich auch zeigt in Gemeinden. Dass man besser weiß, was die Gemeindeleitung hätte machen sollen. Dass man alles eigentlich besser weiß. Und nochmal, ich möchte deutlich sagen, ich bin dankbar, dass ich das in dieser Gemeinde hier nicht so erlebe. Aber wir tun gut daran, das so zu hören. Und dabei will ich nicht sagen, dass es nicht auch gut und richtig für eine Gemeinde ist, kritisch hinzuhören. Ja, mit einer Wertschätzung und zugleich doch Achtsamkeit, ob das, was verkündigt wird, wirklich das biblische Evangelium ist. Das möchte ich deutlich sagen. Das ist unser aller Aufgabe. Wir alle tragen eine Verantwortung für die Verkündigung in dieser Gemeinde. Wenn hier vorne Leute auftreten und Dinge sagen, die nicht der Bibel entsprechen, dann ist es unsere Aufgabe, diese Leute abzusetzen. Das heißt, ja, Kritik ist erlaubt. Aber die Grundhaltung sollte eine der Wertschätzung sein. Mein Wunsch ist, dass das so bleibt in dieser Gemeinde. Auch wenn andere Männer irgendwann hier vorne stehen. Wenn der Gottesdienstleiter vielleicht nicht rhetorisch geschliffen wie Sammy dasteht. Wenn der Prediger vielleicht nicht mehr so beeindruckende Gesten hat wie ich. Oder wenn ihr anderswohin geht und dort auf Prediger stoßt, die vielleicht irgendwie weniger imposant sein. Wir tun gut daran, wertzuschätzen diejenigen, die Gott uns sendet, um uns das Evangelium zu verkündigen. Und ein besonderer Weg, wie diese Wertschätzung zum Ausdruck kommen soll, ist, dass wir die Evangeliumsverkündiger und die Evangeliumsverkündigung auch materiell unterstützen sollen. Darum geht es in den Versen 4 bis 11. Hier stellt Paulus viele rhetorische Fragen, durch die er seinen rechtmäßigen Anspruch deutlich macht, den Anspruch darauf, als Verkündiger des Evangeliums auch versorgt zu werden. Er nennt das in den Versen 4 bis 6 in drei verschiedenen Wegen. In Vers 4 nennt er das Recht auf eine grundsätzliche Versorgung, das Recht zu essen und zu trinken. Da geht es nicht nur darum, dass er sich ernähren darf, sondern dass er ernährt werden soll. Das ist damit gemeint. Die Gemeinde hat eine Verantwortung dafür, für ihn zu sorgen, sodass er zu essen und zu trinken hat. Das bezieht sich nicht nur auf ihn, sondern umfasst auch im Falle einer Ehefrau auch die Ehefrau und Familie. Das meint er in Vers 5, wenn er sagt, dass er das Recht hat, eine Schwester als Ehefrau mit sich zu führen, wie die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und wie Kephas. Ja? Hier geht es also nur am Rande darum, dass er das Recht hätte, eine Ehefrau zu haben. Das hat er auch, das hat er in Kapitel 7 schon deutlich gemacht, dass er sein Recht darauf zu heiraten bewusst nicht wahrnimmt, dass er für sich entscheidet, dass es für ihn besser ist, zölibatär zu leben, also alleine zu bleiben. Aber er hätte das Recht gehabt zu heiraten, allerdings nur eine Christin, ja, weil er versteht, Christen sollten nur Christen heiraten, deswegen heißt es hier, eine Schwester als Ehefrau zu nehmen. Interessant ist auch, dass er dann erwähnt, dass das bei den anderen Aposteln und bei den Brüdern des Herrn Jesus und auch bei Kephas, also Simon Petrus, das ist der griechische Name von Petrus, anders war. Die waren verheiratet, die haben eine Frau mit sich geführt. Ja, das nur am Rande für die, die vielleicht aus dem katholischen Hintergrund kommen und denken, Pastoren, Prediger, Geistliche sollten im Zölibatleben nicht heiraten. Also der erste angebliche Papst, Petrus, der war verheiratet. Das macht der Text hier deutlich. Das haben wir auch am Donnerstag in der Bibelstunde interessanterweise gerade gesehen, wo wir Markus 1 sind, wo es darum geht, dass Petrus eine Schwiegermutter hatte. Also Paulus hatte das Recht zu heiraten. Und er hatte das Recht darauf, dass die Gemeinde so für ihn sorgt, dass er eben auch eine Frau mit sich bringen könnte und auch die mit versorgt sein sollte. Und dieses Recht, betont er dann, gilt eben nicht nur ihm, sondern auch anderen Evangeliumsverkündigern, wie zum Beispiel Barnabas. Das sehen wir dann vor allem auch beim dritten Aspekt, den er anspricht. Ein Evangeliumsverkündiger sollte so umfassend versorgt werden, dass er keiner anderen Arbeit mehr nachgehen muss. Dass er leben kann von dem, was er tut als ein Botschafter des Evangeliums. Paulus selbst hatte dieses Recht für sich nicht in Anspruch genommen. Als er einst nach Korinth kam, da hatte er mit Aquila und Priscilla gemeinsam als Zeltmacher gearbeitet und seinen eigenen Lebensunterhalt verdient. Später kamen dann Silas und Timotheus aus Mazedonien und sie brachten aus der mazedonischen Stadt Philippi Geld mit. Philippi war die eine Gemeinde, von der Paulus unterstützt wurde. Und so konnte er sich dann vollzeitlich der Verkündigung des Evangeliums widmen. Aber betont hier, es wäre sein gutes Recht gewesen. Es ist das gute Recht von ihm und von Barnabas und von jedem anderen, der das Evangelium verkündigt, davon auch leben zu können. Er nennt drei Beispiele für andere Berufe als Beispiel dafür, wo er sagt, schaut, da ist doch in anderen Bereichen auch so. Vers 7, wer zieht in den Krieg und zahlt sich selbst den Sold? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von seiner Frucht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Das macht Sinn, nicht? Wir können das nachvollziehen. Und Jesus selbst hat gesagt, ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Darauf bezieht sich Vers 14 im Fortgang. Das heißt, wir sollten auch nicht fragen, okay, was muss man gerade noch so geben, damit er irgendwie existieren kann? Stell dir mal vor, dein Chef würde so denken. Stell dir vor, du kommst morgen zur Arbeit und dein Chef sagt, ja, wir haben nochmal überlegt, so im Leitungskreis, eigentlich reicht auch ein bisschen weniger für dich zum Leben. Ab morgen kriegst du weniger Lohn. Du würdest sagen, hey, warte mal. Also lasst uns so auch nicht in der Gemeinde denken. Und nochmal, ich bin dankbar dafür, dass ihr großzügig seid. Ich bewerbe mich hier gerade nicht um eine Gehaltserhöhung. Ich möchte uns einfach ein biblisches Prinzip nahebringen. Dabei rede ich nicht nach menschlichem Gutdünken, sagt Paulus in Vers 8. Er erklärt, das steht doch schon so in der Bibel. Ja, ich hatte eben schon Jesu Worte erwähnt, ein Arbeiter ist seines Lohnes wert, darauf kommt er später noch zu sprechen. Hier erwähnt er interessanterweise erst einmal das Alte Testament, das Gesetz des Mose. Da steht geschrieben, Vers 9, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Sorgt sich Gott etwa um die Ochsen? Oder redet er nicht überall um unsretwillen? Ja, um unsretwillen ist es geschrieben. Wer pflügt, soll auf Hoffnung pflügen. Wer drischt, soll in der Hoffnung dreschen, dass er seinen Teil empfangen wird. Wenn wir euch zu gut Geistliches säen, ist es dann zu viel, wenn wir Leibliches von euch ernten? Das ist wirklich das Fazit hier erst einmal. Ja, wir sollten leiblich für die sorgen, die für uns geistlich sorgen. Das ist das Prinzip. Und noch einmal, ich predige uns das nicht, weil ich hier in der Gemeinde Mangel sehe oder weil ich Mangel leide. Ich predige das, weil das unser heutiger Predigttext ist im Rahmen unserer Serie durch den 1. Korintherbrief. Und wie schön, dass ein Text, der eine Gemeinde ermahnt, von mir so gepredigt werden kann, dass ich euch dafür loben darf, dass ihr das tut. Und ich wünsche uns von Herzen, dass wir das auch weiter so beibehalten. Denn es geht hier letztendlich nicht nur um die Versorgung von Geistlichen, es geht um die Herzen der Gemeinde. Ich glaube, das war auch das Anliegen, was Paulus in Korinth hatte. Wie gesagt, Paulus hatte gar nicht das Anliegen, aus Korinth Geld zu bekommen. Er wurde aus Philippi versorgt. Er predigt das den Korinthern, weil er merkt, die haben ein Herzensproblem. Sie sollen verstehen, dass das Evangelium etwas wert ist. Und sie als Empfänger der freien Gnade Gottes nun mit frohem Herzen bereit sein sollen, auch dafür zu geben. Und das ist die Herausforderung an uns. Sind wir als Empfänger des größten Schatzes, des Evangeliums, und ich hoffe, das ist dein größter Schatz, sind wir als Empfänger dieses großen Schatzes bereit, großzügig dafür zu geben, damit dieses Evangelium hier und anderswo weiter verkündigt werden kann? Oder vielleicht persönlicher gefragt, was bist du bereit zu tun und zu geben, damit das Evangelium noch von viel mehr Menschen gehört werden kann? Eine Herausforderung in einer großen Gemeinde ist, dass es eigentlich reicht, wenn ein paar Leute großzügig geben. Aber die Frage ist, was ist mit dir? Was ist mit deinem Herzen? Was zeigt dein Herz darüber, was dir wirklich wichtig und wertvoll ist? Ich finde interessant, dass Paulus hier das alttestamentliche Gesetz erwähnt. Denn im Alten Testament wird ganz konkret davon gesprochen, dass die Verkündigung des Evangeliums unterstützt werden soll, und dort nennt das Alte Testament den Zehnten. Tatsächlich nennt das Alte Testament drei Zehnte. Der erste Zehnte, also 10%, gehen einfach an den Tempel und für den Tempeldienst. Das ist quasi das, was Paulus anwendet jetzt, interessanterweise, auf das Evangelium, die Evangeliumsverkündigung, also auf die Gemeinde. Das ist das, was er den Korinther nahebringt. Dann gab es einen zweiten Zehnten. Der zweite Zehnte war dafür da, dass die Israeliten Opfer bringen sollten, die sie dann selber essen durften. Das heißt, der Zehnte wurde nicht weggegeben, aber es war ein von Gott vorgeschriebener Gebrauch der eigenen Ressourcen in der Anbetung Gottes, von der man dann selber profitieren durfte. Und der dritte Zehnte, der war nur alle 3 Jahre fällig, das war der Zehnte zur Unterstützung der Armen. Das ist das, was wir heute in unserem Sozialsystem sicher auch in gewisser Weise durch die Steuer tun. Das ist das, was wir nachher einsammeln. Am ersten Sonntag im Monat, aber uns nicht bei jedem dritten Jahr, sondern in jeder vierten oder fünften Woche haben wir am Ausgang eine Unterstützungskasse, wo Mitglieder der Gemeinde für Mitglieder der Gemeinde in Not sammeln. Ja, das ist eine Kasse, die wir als Gemeinde gemeinsam gestartet haben, aus der Gemeinde, für die Gemeinde, für Geschwister in Not. Das heißt, der Zehnte, der biblische Zehnte im Alten Testament, das waren mindestens 23%. Und wahrscheinlich noch einiges mehr, denn es gab noch alle möglichen freiwilligen zusätzlichen Abgaben. Nun, wir halten das immer so ein bisschen offen, inwieweit wir den biblischen Zehnten, den alttestamentlichen Zehnten auch im Neuen Testament anwenden sollen. Aber ich finde es interessant, dass Paulus tatsächlich aufs Alte Testament zurückgreift, um der Gemeinde eine Praxis zu lehren. Ich glaube, das darf uns herausfordern. Mir hat bei dieser Frage mal ein ganz junger Christ neue Horizonte eröffnet. Schon viele Jahre her, lange bevor ich Pastor wurde, hatte ich mal einen jungen Mann, der frisch zum Glauben gekommen war, für eine kurze Zeit bei uns wohnen. Und der war begierig, ganz viel über den christlichen Glauben zu erfahren. Das war so eigentlich eine 24-7-Jüngerschaftsbeziehung. Und ich habe gedacht, die kann man sich auch zunutze machen. Das heißt, er hat mir dann auch geholfen. Und eines Tages haben wir im Garten gemeinsam gearbeitet und geredet. Und er stellte eine Frage nach der anderen. Und irgendwann sagte er, ja, ich möchte mit dir auch nochmal über den Zehnten reden. Und dann habe ich gesagt, okay, here we go, ja. Und ich war schon bereit, mir die zurechtzulegen, wie ich den biblischen Zehnten argumentieren kann. Aber dann kam eine Frage, die ich nicht erwartet hatte. Er sagte nämlich, Matthias, sag mal, ich versuche das noch richtig zu verstehen. Also, verstehe ich richtig, dass alles, was ich habe, letztendlich von Gott kommt? Sagt doch die Bibel, oder? Ja, ja, sagt die Bibel. Also alles, was ich verdiene, meine Fähigkeit, mit denen ich überhaupt arbeiten kann, die habe ich von Gott bekommen, dass ich eine Arbeitsstelle habe, die Umstände, in denen ich lebe, das hat mir alles Gott gegeben. Das heißt, Gott gibt mir alles, was ich habe. Richtig? Richtig. So, und der Zehnte bedeutet, dass ich davon bis zu 90% behalten darf. Ist ja cool. Sag ich, oh, so kann man das auch sehen. Ihr Lieben, vielleicht sollte man das so sehen. Der biblische Zehnte war nicht das Maximum, nicht das Stretch-Goal, nachdem man sich irgendwie, wenn man besonders gut drauf ist, geistlich mal ausstrecken kann. Das war das Minimum. Ich habe mich gefragt, was könnten wir als Gemeinde alles tun, wenn jeder so geben würde? Ich meine, da müssten wir gar nicht große Gedanken uns machen, wie können wir denn ein größeres Gemeindehaus finanzieren? Wenn wir das schon über Jahre getan hätten, dann hätten wir ein solches Polster aufgefahren, dass wir das aus der Portokasse bezahlen könnten. Unser Festgeldkonto, wie bei Bayern München. Wir können die Gemeinde auch, wenn ihr sagt, der Gedanke klingt gar nicht gut für mich, so ein großes Gemeindehaus. Wir können die Gemeinde auch in drei aufteilen, drei Gemeindehäuser wie dieses haben und verschiedene Pastoren an verschiedenen Standorten haben. Auch das wäre möglich. Wir könnten jeden Missionar, den wir aussenden, von dem wir sagen, das ist ein treuer Evangeliumsverkündiger, den könnten wir so bezahlen, dass er nicht noch woanders Geld auftreiben muss, um davon leben zu können. Der könnte einfach leben, weil wir großzügig geben. Ihr Lieben, ich glaube, diese Worte dürfen uns herausfordern, auch als eine Gemeinde, in der wir schon viel Großzügigkeit erleben. Also Paulus lehrt uns, dass Evangeliumsverkündiger anerkannt werden sollten. Er lehrt uns, dass Evangeliumsverkündigung großzügig unterstützt werden sollte. Und schließlich in den Versen 12 bis 14 lehrt er anhand seines eigenen Beispiels, seiner eigenen Person, dass wir darauf bedacht sein sollten, dem Evangelium, der Evangeliumsverkündigung nicht im Wege zu stehen. Ich lese uns nochmal die Verse 12 bis 14. Die führen wirklich das Argument von zuvor fort mit einem interessanten Einschub. Da heißt es, wenn andere dieses Recht an euch haben, warum nicht viel mehr wir? Und wir haben von diesem Recht nicht Gebrauch gemacht, sondern wir ertragen alles, damit wir nicht dem Evangelium von Christus ein Hindernis bereiten. Wisst ihr nicht, dass die im Tempel dienen, vom Tempel leben und die im Altar dienen, vom Altar ihren Anteil bekommen? So hat auch der Herr befohlen, dass die das Evangelium verkündigen, sich vom Evangelium nähren sollen. Ja? Also dieser Befehl des Herrn ist sicherlich der Auftrag, dass ein Arbeiter seines Lohnes wert ist. Interessant, er sagt also, das, was wir im Alten Testament haben, an Tempel und an Altar, das überträgt er jetzt auch auf das Neue Testament, auf die Evangeliumsverkündigung. Er relativiert in keinster Weise, also dass er das Recht darauf hat, versorgt zu werden. Aber er betont, dass er von diesem Recht keinen Gebrauch macht. Und tatsächlich glaube ich, dass das der Kernpunkt ist hier und dass Kapitel 9 so auch zu Kapitel 8 passt. Das ist ja ein bisschen ein abrupter Wechsel von dem, worüber wir letzte Woche nachgedacht haben in Kapitel 8. In Kapitel 8 ging es ja darum, dass wir unsere Freiheit, die wir haben als Christen, unsere Rechte, die wir als Christen haben, nicht in Anspruch nehmen sollen, wenn sie anderen geistlich Schaden zufügen. Ihr erinnert euch daran. Wir haben das konkret besprochen an der Frage, ob man als Christ zum Oktoberfest gehen sollte. Wer ihn diese Frage interessiert, im Predigtarchiv gerne nachhören von letzter Woche. Es ging um das Götzenopfer Fleisch, konkret bei Paulus. Eine Frage, die uns nicht so betrifft. Und Paulus hatte gesagt, er selbst ist gerne bereit, auf seine Freiheiten und auf seine Rechte zu verzichten, wenn dies seinen Glaubensbrüdern und Schwestern geistlich dient. Oder anders gesagt, wenn es ihnen geistlich schaden könnte, dann will er jede Freiheit und jedes Recht zur Seite legen. Und genau das gleiche Prinzip lehrt er auch hier. Er ist gerne bereit, sein Recht auf Unterstützung nicht in Anspruch zu nehmen, um dem Evangelium von Christus kein Hindernis zu sein. Ich glaube, wir können uns vorstellen, wie eine solche Inanspruchnahme, ein solches Einfordern des Rechts auf Unterstützung dem Evangelium im Wege stehen könnte. Wenn du als Gast hier bist, fragst du dich vielleicht gerade schon, was ist das denn hier für eine Gemeinde? Da wird so viel über Geld gesprochen, über das Geben. Ich kann dich beruhigen, das kommt hier eigentlich nie vor. Du kannst die Mitglieder fragen, wann sie das letzte Mal etwas über den Zehnten oder über das Geben gehört haben. Das ist schon lange her. Da waren wir irgendwann mal im Alten Testament an Stellen, wo das angesprochen wurde. Wir predigen fortlaufend durch Bibeltexte und der Text ist heute dran. Deswegen ist das heute Thema. Also keine Sorge, wir sind nicht immer nur bedacht darauf, was zu bekommen. Nein, im Gegenteil. Aber es gibt solche Prediger, es gibt solche Gemeinden, bei denen das ständig Thema ist. Und ich verstehe, dass das tatsächlich dem Evangelium ein Hindernis sein kann. Wenn ich von Gemeinden höre, wo sogenannte Wohlstandsevangeliumsprediger predigen und man den Eindruck bekommt, der einzige Wohlstand, an dem sie wirklich interessiert sind, ist ihr eigener, dann lügt das über das Evangelium. Das Evangelium ist ja die gute Nachricht davon, dass wir ohne etwas dafür tun zu müssen, ohne etwas bezahlen zu müssen, völlig unverdient, allein aufgrund der freien Gnade Gottes, von all unserer Schuld befreit sein können und mit Gott versöhnt leben können. Das ist die Botschaft, die Paulus gepredigt hat. Das ist die frohe Botschaft, dass obwohl Gott als unser Schöpfer es ja verdient gehabt hätte, dass wir uns mit allem, was wir sind und haben, für ihn hingeben. Er darüber hinweggesehen hat, dass wir das nicht getan haben. Nicht wir Menschen rebellieren gegen Gott. Wir rebellieren gegen den Auftrag, uns Gott ganz hinzugeben. Ja, von Natur aus wenden wir uns von ihm ab. Von Natur aus sind wir Egoisten. Anstatt auf Gott zu hören, wollen wir selber das Sagen haben. Anstatt uns Gott großzügig hinzugeben, sind wir gierig danach, mehr zu bekommen. Und sehr geizig, wenn es darum geht, zu geben. Das ist die Grundausrichtung des sündigen menschlichen Herzens. Und deswegen hätte Gott jedes Recht gehabt, uns zu strafen. Ja, die Bibel macht deutlich, der Sünde sollt, also das heißt, der gerechte Lohn der Sünde ist der ewige Tod, die ewige Verdammnis. Aber weil Gott voller Liebe und Barmherzigkeit ist, fordert er diesen Lohn nicht unbedingt ein. Wir könnten ohnehin nicht genug geben, um uns Annahme bei Gott zu verdienen. Anstatt zu fordern, was er verdient, gibt er, was wir nicht verdient haben. Und so sandte Gott seinen eingeliebten Sohn. Jesus Christus verließ die Herrlichkeit, den Reichtum, der er für alle Ewigkeit bei Gott, dem Vater, hatte. Und er erniedrigte sich und wurde Mensch, wurde als ein Baby hineingeboren in ärmlichste Umstände. Und dann lebte er ein Leben des Gebens. Er gab sich komplett seinem himmlischen Vater hin und er gab sich hin für die Menschen. Er lehrte und er liebte sie. Und nachdem er das getan hatte, gab er sein Leben hin. Er zahlte der Sünde Sold. Er zahlte die gerechte Strafe, die wir verdient hätten. Er nahm unseren Schuldschein auf sich und zahlte ihn am Kreuz von Golgatha. Und dann überwand er den Tod. Er ist auferstanden. Er ist der lebendige Herr und er ruft uns nun einfach dazu, zu ihm zu kommen, uns ihm anzuvertrauen. Und er will uns alle Schätze, ja sein ganzes Erbe geben und mit uns teilen. Falls du dich fragst, was muss ich dafür tun? Was kostet das? Nichts. Es ist freie Gnade. Es ist ein großartiges Geschenk. Wir werden gerettet, allein aufgrund von Gottes Gnade, allein dadurch, dass wir uns ihm zuwenden im Glauben und es annehmen. Wenn du heute hier bist und dieses Geschenk, dieses freie Geschenk noch nicht empfangen hast, dann möchte ich dich ermutigen, wende dich Jesus Christus im Glauben zu, lerne ihn wirklich kennen und erfahre, was er für dich hat. Er will dir geben, wonach du dich im tiefsten Inneren sehnst. Auch wenn wir uns nicht kennen, ich weiß, was deine tiefsten Sehnsüchte sind, weil wir alle diese Sehnsüchte haben. Wir alle sehnen uns nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Sicherheit, nach Frieden, nach Ruhe, nach Annahme. Gott will uns das geben. Er lädt uns ein, komm zu Jesus Christus, vertraue dich ihm an und empfange seine freie Gnade. Ich hoffe, du verstehst das. Wenn du Fragen dazu hast, was es heißt, unverdient beschenkt zu sein durch das Evangelium, ein ewiges Erbe zu haben, das so viel besser ist als alles, was diese Welt zu bieten hat, dann bitte komm mit denen ins Gespräch, die dich hierher eingeladen haben. Komm gern mit mir ins Gespräch. Wir wollen dir helfen, dieses Geschenk zu empfangen. Uns als Gemeinde ist wichtig, dass du heute hörst, dass wir nicht daran interessiert sind, von dir etwas zu bekommen. Ich habe um 9 Uhr Gottesdienst gesagt, wenn du vorhin was in den Kollektenkorb geworfen hast und denkst, das hätte ich ja da nicht machen müssen, dann habe ich gesagt, dann nimmst du dir nachher wieder raus. Manche wurden nervös. Ich meine das ernst. Wenn du sagst, wenn ihr nichts von mir haben wollt, wenn ihr nur geben wollt, pass auf, wenn du das Evangelium noch nicht kennst, ist mir viel lieber, du nimmst dir deinen Geldschein wieder raus und du erfährst, was das Evangelium ist. Dafür sind wir hier. Wir sind hier, um uns für dich zu investieren. Wir interessieren uns an deinem geistlichen Wohlergehen. Wir wollen nichts von dir, wir wollen dir was geben, weil wir schon so viel empfangen haben vom Herrn. Wir geben aus der Fülle weiter, die Gott uns gegeben hat in Jesus Christus. Wenn wir jetzt etwas von dir verlangen würden, wenn wir sagen, ja, und dann gib aber auch. Wir nehmen aber auch Eintritt. Wir haben eine Pflichtabgabe hier. Dann könntest du zu Recht fragen, was motiviert euch jetzt zu eurem Dienst? Warum predigt ihr das Evangelium? Zur eigenen Bereicherung oder weil ihr es wirklich gut mit mir meint? Und Paulus wusste, dass Menschen so denken und deswegen war es ihm wichtig zu sagen, ich will nichts. Ich hätte das Recht, aber ich will es nicht, damit ich dem Evangelium nicht im Wege stehe. Ich denke, das ist gut, dass wir das auch bedenken. Wie können wir Förderer des Evangeliums sein? Was können wir tun, damit wir dem Evangelium, der Ausbreitung des Evangeliums nicht im Wege stehen? Welche Rechte, welche Freiheiten sollten wir niederlegen, damit das Evangelium sich weiter ausbreiten kann? In einer Gemeinde, die junge Männer ausbildet für einen Pastorenberuf, wenn ich hier schon Trainees und Praktikanten vor mir sehe, möchte ich deutlich sagen, für uns Pastoren, für euch gilt in Zukunft, dass eure Hingabe an den Herrn niemals davon abhängen darf, ob die Gemeinde euch wertschätzt, ob sie für euch gut sorgt oder nicht. Der Herr verdient unseren vollen Einsatz völlig unabhängig davon, ob wir dafür Anerkennung finden. Die Diener des Evangeliums haben kein Recht. Das predige ich mir selber. Wir haben kein Recht, uns in den Schmollwinkel zurückzuziehen, unsere Arbeit schleifen zu lassen, wenn wir den Eindruck haben, dass die Gemeinde uns nicht wertschätzt. Wir dienen dem Herrn. Und er verdient unser alles. Und das gilt in gewisser Weise uns allen. Das gilt auch dir. Wir sollten alles für den Herrn und für das Evangelium geben. Auch dann, wenn wir vielleicht die Gemeinde nicht so toll finden. Wenn wir denken, ach, brauchen die das überhaupt? Seht ihr, wir sind so schnell dabei, wir können so schnell dahin kommen, dass wir anfangen, alles Mögliche zu rechtfertigen und Ausreden zu finden. Aber lasst uns noch mal neu darüber nachdenken. Letztendlich geht es doch darum, dass wir uns ganz dem hingeben, der sich ganz für uns hingegeben hat. Jesus Christus. Bist du bereit dazu? Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für diese herausfordernden Worte. Und ich möchte dir danken, dass die Worte, die Paulus den Korinthern schreibt als Ermahnung, uns in vielen Dingen ermutigen können, weil wir erleben, dass du so viel Gutes schon wirkst. Danke für Großzügigkeit bei vielen. Danke für viele, die sich einbringen mit viel Tatkraft, damit das Werk dieser Gemeinde und der Mission weitergehen kann. Danke für die, die schon seit Jahrzehnten treu und großzügig gespendet haben, sodass wir hier Gottesdienste feiern können. Und danke, dass wir darüber hinaus erleben, wie du uns gibst durch treue Hände, sodass wir die Evangeliumsverkündigung nicht nur hier, sondern auch anderswo fördern können. Herr, ich möchte beten für unser aller Herz. Schenk uns Herzen, die dir ganz hingegeben sind. Herr, vergib uns da, wo wir noch Geiz in unseren Herzen tragen, da, wo wir noch nicht darauf vertrauen, dass du uns genug gibst, damit wir im Vertrauen zurückgeben können. Ja, und so mach uns zu einer Gemeinde, die dadurch gekennzeichnet ist, dass wir Menschen sind, die alles geben für dich und für dein Evangelium. Amen.